HR Info im Gespräch.
Mit Sebastian Edati, SPD-Bundestagsabgeordneter und Terroraufklärer. Sebastian Edati kennt sich aus mit Rechtsextremismus, als Politiker, aber auch als Opfer. Regelmäßig wird der Sohn eines indischen Pfarrers von Neonazis beschimpft, attackiert, bedroht. Edati ist aber auch eine der führenden politischen Persönlichkeiten im Kampf gegen den Rechtsterror. So leitet er den Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Mordserie des Zwickauer Trios Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Jetzt ist Sebastian Edati im Gespräch mit der hr-Info-Politik-Korrespondentin in Berlin, Bettina Freitag.
Herr Edati, fühlen Sie sich in diesem Land sicher?
Ich bin Bürger dieses Landes. Ich bin Abgeordneter in diesem Land. Ich habe keinen Grund, mich unsicher zu fühlen.
Ihr Vater kam aus Indien. Von ihm haben Sie diese ganz leicht dunklere Hautfarbe. Haben Sie als Kind zu spüren bekommen, dass Sie ein bisschen anders aussehen als Ihre Spielkameraden?
Ich glaube, es ist heute noch so, auch bei Kindern und bei Jugendlichen, dass sie sich gelegentlich in einer Situation finden, wo sie von anderen Bürgern gefragt werden, wo sie denn eigentlich herkommen.
Sie kommen aus Hannover.
Ich komme aus Hannover und aus dem Kreis Nienburg, ganz genau genommen. Ein bisschen weiter weg von Hannover, aber eine schöne Ecke. Ich glaube, dass wir an der Modernität unserer Demokratie noch ein Stück weit arbeiten müssen, bis solche Fragen nicht mehr gestellt werden. Man würde kein, ich sag mal, unterdurchschnittlich hellhäutiges Kind in Großbritannien oder in den USA fragen, wo es denn eigentlich herkäme. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland so weit sind, dass solche Fragen nicht mehr gestellt werden, dann haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.
Haben Sie auch Rassismus, Hass, Ablehnung erfahren?
Nicht in der Zeit meines Aufwachsens. War da auch in behüteten Verhältnissen groß geworden. Mein Vater war evangelischer Gemeindepastor und ich glaube schon, dass man eher Opfer von Ausgrenzung, von Stigmatisierung wird, wenn man auch einen sozialen Hintergrund hat, der eher weniger privilegiert ist. Ich denke, mit dem Kind des indischstämmigen Gemeindepastors geht man wahrscheinlich anders um als mit dem Kind des türkischstämmigen Fabrikarbeiters. Das ist jedenfalls meine persönliche Einschätzung.
Aber Sie haben so eine Einschränkung gerade gemacht, nicht als Kind, aber später dann?
Naja, seitdem ich im Bundestag bin. Ich beschäftige mich seit Ende der 90er Jahre mit Themen wie Rechtsextremismus, wie Integration und Zuwanderung und dass sie dann gelegentlich Anfeindungen erleben. Das, glaube ich, passiert auch anderen Kolleginnen und Kollegen mit einer, sag mal, Ureinwohnerfamilienbiografie, wenn man das so formulieren will. Vielleicht eigne ich mich aber auch in der rechten Szene besonders als Feindbild, weil ich mich halt zum einen inhaltlich dezidiert äußere und weil ich zum anderen vielleicht auch phänotypisch da ans Raster passe.
Phänotypisch. Können Sie verstehen, warum viele Menschen, die eben nicht so in der Öffentlichkeit stehen, nicht auch so privilegiert als Bundestagsabgeordneter leben können, warum die, wenn sie etwas anders aussehen als der Durchschnitt, warum sie dann Angst vor Rassisten haben, vor Schlägertrupps, die durchs Land ziehen? Können Sie verstehen, dass die Angst haben, vor die Tür zu gehen?
Nein, verstehen kann ich das schon. Nicht, dass sie Angst haben, vor die Tür zu gehen, aber sich vielleicht zu bestimmten Zeiten, bestimmten Regionen oder bestimmten Stadtteilen nicht aufzuhalten. Das kann ich durchaus verstehen, aber das muss halt das Ziel eines funktionierenden Rechtsstaates, einer intakten Demokratie sein, dass Menschen, egal welcher Herkunft, egal welcher sozialen Prägung, egal welcher kulturellen Prägung, ohne Angst in diesem Land leben können müssen. Und dass es Diskriminierung gibt, ist ohne Zweifel richtig. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich mich eingesetzt habe in Zeiten der Großen Koalition für ein Antidiskriminierungsgesetz.
In der vergangenen Woche gab es die Gedenkveranstaltung für die Opfer der Neonazi-Mordserie. Sie waren da. Haben Sie mit den Angehörigen gesprochen?
Ich hatte Gelegenheit, nach der Gedenkveranstaltung im Rahmen einer Zusammenkunft mit etlichen der Familienangehörigen zu reden. Die Rückmeldung war übrigens, dass sie den festen Eindruck hatten, das war eine würdige Veranstaltung, eine angemessene Veranstaltung. Ich finde übrigens auch, dass die Bundeskanzlerin die richtigen Worte gefunden hat, um Scham, aber auch Verantwortung zum Ausdruck zu bringen. Es ist ja so, dass rassistische Übergriffe nicht nur etwas sind, was die Leute betrifft, die konkret zu Opfern werden, sondern rassistische Übergriffe sind immer auch zugleich Anschläge auf den Rechtsstaat und auf unsere Grundwerte und deswegen Angelegenheit der Gesamtgesellschaft. Die Angehörigen haben aber gesagt, sie finden es gut, dass da an diesem Donnerstag angemessene Worte gefunden wurden gegen Rassismus. Sie erwarten aber zugleich, dass jeden Tag auch gegen Rassismus gehandelt wird. Und deswegen ist Rechtsextremismusprävention, finde ich, mindestens so wichtig wie die Bekämpfung von Rechtsextremismus.
Und nun leiten Sie den Untersuchungsausschuss, der prüfen soll, warum es dennoch gelungen ist, dass die Zwickauer Terrorzelle, dass dieses Trio jahrelang morden konnte, ohne dass Polizei oder Verfassungsschutz ihnen auf die Spur kam. Haben Sie eigentlich irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass Ihnen diese Aufgabe gelingt?
Ich habe auf jeden Fall die große Hoffnung und ich denke auch die berechtigte Erwartung, dass wir im Rahmen unserer Aufklärungsarbeit alle relevanten Fakten auf den Tisch gelegt bekommen, mit allen relevanten Zeuginnen und Zeugen auch reden können, um genau diese Kernfrage zu beantworten, die Ausgangspunkt der Arbeit im Untersuchungsausschuss ist. Wieso ist kein Zusammenhang zwischen den Taten hergestellt worden in Richtung Rechtsextremismus? Warum hat man stattdessen falsche Spuren verfolgt und nicht die richtige gefunden? Und wie ist es möglich gewesen, dass diese Gruppe nicht dingfest gemacht werden konnte über so viele Jahre hinweg? Die Erschütterung darüber, dass es ein solches Versagen gegeben hat unserer Sicherheitsbehörden, ist parteiübergreifend vorhanden. Und deswegen erkenne ich auch den parteiübergreifenden Willen, die Sachen gründlich, rückhaltlos aufzuklären.
Jetzt finde ich es interessant, dass Sie vorhin davon gesprochen haben, dass Sie die Hoffnung haben, alle Unterlagen zu bekommen, alle Zeugen befragen zu können. Sie brauchen ja dazu Akten, Dokumente. Viele davon liegen bei der Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen führt. Was machen Sie, wenn Sie an die nicht rankommen?
Also ich habe von Hoffnung und berechtigten Erwartungen gesprochen. Natürlich ist es selbstverständlich, dass ein Untersuchungsausschuss, der ja nach dem Grundgesetz Verfassungsrang hat, auch die Befugnisse hat und das Recht, Zeugen einzuladen und auch Akten anzufordern, die nötig sind, um den Untersuchungsauftrag auch gerecht werden zu können.
Anzufordern, aber auch zu bekommen.
Im Zweifelsfall auch zu bekommen. Also das eine ist eine Rechtsfrage, das andere ist eher eine politische Frage. Rechtlich gesehen bin ich sehr sicher, dass Zeugen weder ein allgemeines Auskunftsverweigerungsrecht haben, noch dass uns die einschlägigen Akten vorenthalten werden können. Ich möchte das aber gar nicht vor Gericht geklärt wissen. Dafür ist das Thema auch zu wichtig. Ich hoffe auf die Einsichtsfähigkeit und auch die Einsichtsbereitschaft aller Behörden, auch der Bundesländer, was die Kooperationsnotwendigkeit betrifft gegenüber dem Untersuchungsausschuss.
Schon wieder Hoffnung, Herr Edati.
Zuversichtlich, ja, ich bin ein höflicher Mensch, diplomatisch. Ich will es nur mal so sagen, es gibt ein eindeutiges Einvernehmen aller Fraktionen im Ausschuss, dass wir es nicht hinnehmen werden, wenn uns Akten, die wir für notwendig halten, vorenthalten werden, um das ganz klar zu sagen.
Das klingt schon strenger. Der Innenminister beispielsweise von Niedersachsen hat schon klipp und klar gesagt, Länderakten, die gehen dem Bundestagsausschuss nichts an.
Ich habe die Äußerungen des niedersächsischen Innenministers zur Kenntnis genommen. Ich habe nach all dem, was ich intern weiß, nicht den Eindruck, dass er für seine 15 Länderkollegen da gesprochen hat. Wir haben ganz andere Signale aus anderen, auch unionsgeführten Bundesländern, dass sie sehr wohl mit uns zusammenarbeiten wollen. Ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. Es kann sich doch nicht ernsthaft irgendeine Landesregierung den Vorwurf fahrlässig einhandeln wollen, sie würden die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses im Bundestag behindern. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dafür ist auch die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema gerade viel zu hoch. Insofern wird allein schon aus pragmatischen Gründen das so sein, dass wir da einen vernünftigen Weg finden. Ich werde übrigens auch demnächst mit dem Generalbundesanwalt sprechen über die Frage, wie es mit der Aktenbereitstellung aussieht. Es werden etliche Gespräche auch auf anderer Ebene geführt. Das ist jetzt das, was getan werden muss zu Beginn dieser Ausschussarbeit. Ich bin da aber ja ziemlich sicher, also nicht nur hoffnungsvoll, sondern ausgesprochen zuversichtlich, dass wir da unsere Arbeit so gestalten können, dass uns Dinge nicht zu Unrecht vorenthalten werden.
Sie wollen Beate Zschäpe, die Überlebende dieses Zwickauer Trios, nicht vorladen, nicht befragen im Ausschuss. Warum eigentlich nicht?
Ich habe mich dazu geäußert, dass für den Fall, dass in meinem Ausschuss die Frage diskutiert werden sollte, Frau Zschäpe als Zeugin vorzuladen, ich davon abraten würde. Entscheidend würde das der Ausschuss, nicht ich persönlich. Da habe ich nur eine Stimme von 11, aber ich würde, glaube mit guten Gründen davon abraten. Frau Zschäpe hat ganz objektiv, auch wenn man das bedauern mag, aber das ist so in einem Rechtsstaat ein Auskunftsverweigerungsrecht. Davon macht sie auch gegenwärtig Gebrauch gegenüber der Generalbundesanwaltschaft im Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens. Wir wissen nicht mal, ob Frau Zschäpe, wenn es zu einem Prozess kommt, wohl voraussichtlich ab Herbst diesen Jahres, vor Gericht aussagen würde. Auch dazu wäre sie nicht verpflichtet. Ich gehe deshalb stark davon aus, dass Frau Zschäpe vor einem Untersuchungsausschuss keine Aussagen machen würde. Wenn ich aber weiß, dass ein Zeuge oder eine Zeugin im konkreten Fall nicht bereit ist zu reden, dann macht es keinen Sinn, eine solche Zeugin einzuladen. Dann haben wir am Ende eine reine Showveranstaltung mit einer Zwangsvorführung, ohne dass inhaltlich irgendetwas an Erkenntnisgewinn erreicht werden kann. Und dafür finde ich, ist die Arbeit eines Ausschusses zu wichtig. Und dafür, finde ich, sollten wir uns selber auch hinreichend hohe, seriöse Ansprüche an unsere eigene Arbeit stellen, so eine seltsame Geschichte nicht zu veranstalten.
Ist das nicht vielleicht ein Signal eher an die Opfer? Die Täter müssen sich nicht äußern? Die werden nicht gezwungen, sich zu äußern?
Man kann Frau Zschäpe nicht zwingen, sich zu äußern. Das ist übrigens eine Sache, die man nicht außer Acht lassen darf. Auch Rechtsextremisten bleiben Grundrechtsträger. Und es wäre ja geradezu fatal, wenn wir auf Extremisten so reagieren würden, dass wir selber unsere Grundwerte in Frage stellen. Und einer der Grundwerte in einem Rechtsstaat ist, dass sich ein Beschuldigter in einem Verfahren auch nicht in einem Untersuchungsausschuss selber belasten muss.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie schon als Abgeordneter durchaus Erfahrung mit Ablehnung, mit aggressiven Vorwürfen, auch mit Hass, mit Rassismus haben das ein bisschen diplomatischer relativiert, aber nach dem, was man im Internet über Sie lesen kann, auf einschlägigen Neonazi-Seiten, ist das schon starker Tobak. Ist es eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn Sie mit dieser persönlichen Erfahrung, selber rassistisch angegriffen zu werden, nun Aufklärung leisten müssen?
Also ich selber habe da die Auffassung, die mal von Norbert Elias, wie ich finde, der größte deutsche Soziologe überhaupt, formuliert worden ist. Er sagte, wenn man mit einer Aufgabe konfrontiert ist, kann man sie wahrscheinlich am besten bewältigen und ihr gerecht werden, wenn man zum einen Engagement an den Tag legen kann, zum anderen auch eine gewisse Distanz aufweisen kann. Ich glaube, ich kann beides. Ich kann mich gut in die Situation von Opfern, von Rechtsextremisten hineinversetzen, aber ich bin hinreichend professionell, um meine Arbeit trotzdem mit einem kühlen Kopf zu machen im Ausschuss, da die richtigen Fragen zu stellen, den Dingen auf den Grund zu geben. Also ich halte das für einen Vorteil.
Keine Angst, als befangen angegriffen zu werden?
Nein, da dürfte ich nicht Politik machen. Also ich bin mit Sicherheit in der Sache nicht befangen, aber ich weiß nicht, ob es eine Frage von Befangenheit ist, wenn man klar sagt, Rechtsextremismus ist etwas, was man in der Demokratie nicht dulden kann. Da ist man, glaube ich, nicht befangen, da ist man Demokrat.
HR Info im Gespräch mit dem SPD-Politiker Sebastian Edati, der den Bundestagsuntersuchungsausschuss zu den Neonazimorden leitet. Herr Edati, mit Angriffen haben Sie Erfahrung? Sie sind im Internet bei Neonazis eine Hassfigur. Wieso trauen Sie sich eigentlich so, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren und auch diese Arbeit jetzt im Untersuchungsausschuss zu übernehmen?
Ich glaube, wir wären in einem schlechten Zustand unserer Demokratie, wenn die Demokratinnen und Demokraten sich von Demokratiefeinden einschüchtern lassen würden. Ich lasse mir doch nicht von Menschenrechtsfeinden, von Demokratiefeinden meine Handlungsfähigkeit definieren. Das kommt ja nun überhaupt nicht in Frage. Und natürlich lässt einen das nicht unberührt, wenn man da auch entsprechende Drohbriefe bekommt, aber es erschüttert mich nicht und es schränkt mich nicht in meiner Handlungsfähigkeit ein. Und ich habe halt auch ganz andere Erfahrungen. Also ich bin immer mit guten Ergebnissen in meinem eher ländlich geprägten Wahlkreis in Niedersachsen direkt in den Bundestag gewählt worden. Da stimmt mich doch zuversichtlich, dass wir nicht eine rechtsextremistische Gesellschaft haben, aber eine demokratische Gesellschaft, die sich Rechtsextremisten erwehren muss. Und natürlich stimmt auch, dass in einem Land mit 82 Millionen Einwohnern wir immer davon ausgehen müssen, es gibt auch ein paar tausend Idioten. Das bleibt nicht aus.
Bei diesen Idioten habe ich gerade mal nachgelesen im Internet. Da gibt es eine Seite, in der Neonazis eine Anklageschrift für ein Volkstribunal gegen sie vorbereiten. Ähnlich wie die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Nürnberg 2.0 soll das heißen. Sie machen trotzdem weiter eine Anklageschrift gegen sie. Also sind Sie ein mutiger Mensch?
Das weiß ich nicht. Also das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man sich von solchen Dingen nicht unnötig beeindrucken lässt. Ich finde übrigens, dass solche Seiten wie die, die Sie gerade genannt haben, auch ein Anlass sind, dass sich mal die Behörden Gedanken machen sollten, solche Dinge stärker auszuwerten. Das ist jetzt erfreulicherweise in den letzten Wochen auch stärker passiert. Man hat da gesagt, okay, wir müssen da genauer hingucken. Gerade im Internet finden Sie etliche Seiten, die eine Art Durchlauferhitzer sind und auch eine entsprechende Funktion haben. Ich sage nicht, dass jeder, der dort wirklich problematische Texte schreibt, selber ein potenzieller Straftäter oder Gewalttäter ist. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere sich von den geschriebenen Brandsätzen, die sich dort im Netz finden, durchaus angestachelt fühlen könnte, geworfene Brandsätze erfolgen zu lassen. Und das macht mir am meisten Sorge, dass also wir da auch im Netz zum Teil Auswüchse haben, die so nicht hinzunehmen sind.
Sie sind bekannt dafür, dass Sie scharf formulieren können. Deswegen trauen Sie sich auch zu und tun das auch vehement, sich gegen so etwas zur Wehr zu setzen. Aber Sie formulieren auch in Ihrer Partei, in Ihrem politischen Umfeld manchmal scharf. Manche nennen Sie frech. Zuweilen machen Sie es auch halb privat, halb öffentlich. Da gab es einen Mann, der hat auf Ihrer Facebook-Seite etwas gepostet, was Ihnen nicht gepasst hat. Ja, Sie grinsen schon. Die Geschichte kennen Sie. Die wird Ihnen jetzt vorgehalten. Kommt jedes Mal, Sie haben da geantwortet, Sie können mich mal kreuzweise. Das zeigt ja doch, dass Sie ein Mensch klarer Worte sind und prägnanter Formulierung. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen eine prima Voraussetzung für einen Untersuchungsausschuss. Da geht es darum, dass man den politischen Gegner angreift, dass man ihn auch vorführt. Nur in diesem Neonazi-Untersuchungsausschuss, ich glaube, es ist der 39. der Bundesrepublik, kann das sein? Das soll das erste Mal nicht so sein. Da wollen alle Parteien an einem Strang ziehen. Müssen Sie sich dann bremsen?
Also zum einen ist es sicherlich richtig, dass ich ein Freund deutlicher Worte bin. Ich bin auch kein synthetischer Abgeordneter, auch nicht als Ausschussvorsitzender. Da werde ich meine persönliche politische Meinung nicht an der Pförtnergarderobe im Deutschen Bundestag abgeben, bevor ich in die Sitzung gehe, aber bei dem Thema können sich alle Fraktionen sicher sein. Ich glaube, das ist auch der vorherrschende Eindruck, dass ich da meine moderierende Rolle auch angemessen wahrnehmen werde. Es geht ja darum, den Konsens, der bei der Einsetzung des Ausschusses vorhanden war, von CSU bis Linkspartei auch aufrechtzuerhalten. Das ist ein, Sie haben es zu Recht gesagt, eher untypischer Untersuchungsausschuss. Das ist diesmal kein Kampfinstrument der Opposition gegen die Regierungsmehrheit im Ausschuss oder im Parlament, sondern es geht darum, dass wir im Rahmen des Ausschusses dafür sorgen wollen, dass die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates verbessert wird, dass unsere Demokratie besser geschützt wird, dass wir aufarbeiten wollen. Es geht also nicht um einen Streit im Ausschuss zwischen den Parteien, sondern um ein gemeinsames Streiten der Parteien im Ausschuss für unsere Demokratie, für die gemeinsame Sache. Und wer mich kennt und meine Haltung zum Thema Rechtsextremismus, der wird sicher sein können, dass ich da nicht im Ausschuss polarisiere, aber es werden schon bei Bedarf harte Fragen an die Zeugen gestellt werden müssen. Das ist aber auch angemessen, das erwartet die Öffentlichkeit, das erwarten auch die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die dem Ausschuss nicht angehören, völlig zu Recht.
Der Vorsitzende eines Untersuchungsausschusses muss moderieren können, sagten Sie. Es gibt Unionspolitiker, wie zum Beispiel Hans-Peter Uhl, die sagen, das kann der Edati gar nicht.
Also Herr Uhl ist, glaube ich, nicht derjenige, der da als Kronzeuge auftreten kann. Er hat selber mal einen Untersuchungsausschuss geleitet, einer von den vielen, denen ich selber mitgearbeitet habe. Da hat er genau das, was er von mir verlangt, nicht gemacht. Aber trotzdem stelle ich mich natürlich dem Anspruch. Also natürlich kann ich moderieren, gar keine Frage. Also ich denke, man sollte da die Dinge mal abwarten und schauen, ob ich das gut mache. Ich bin da ziemlich sicher, nicht nur hoffnungsfroh, sondern sicher, ich werde es gut machen.
An diesem Wochenende ist der Bundesinnenminister ein Jahr im Amt. Hans-Peter Friedrich, CSU, hat die Aufgabe, den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Ist er ein guter Innenminister?
Sie werden verstehen, dass ich mich jetzt nicht in Gänze zu dem Agieren des Bundesinnenministers äußere. Aber ich will hier durchaus feststellen, dass in Sachen Rechtsextremismus im Nachgang zum Auffliegen der Zwickauer Terrorzelle durchaus die richtigen Weichenstellungen vorgenommen worden sind. Also im Bundesamt für Verfassungsschutz wieder eine eigenständige Abteilung für Rechtsextremismus aufzubauen, nicht eine gemeinsame Rechts- und Linksextremismus mit entsprechend reduziertem Personal. Das war vernünftig, eine angemessene Konsequenz. Das gemeinsame Analysezentrum, was rechtsextremistische Umtriebe betrifft, auch völlig richtig. Also ich kann in der Hinsicht nichts Negatives über Herrn Friedrich sagen, dass er damals vor einem Jahr ein bisschen überraschend ins Amt gekommen ist und nicht vorher unbedingt als innenpolitischer Experte gegolten hat. Das ist ja nun landesweit bekannt.
Er hat sich aber kurz nach seinem Amtsantritt mit Muslimen, mit Migranten überworfen, als er von ihnen eine Sicherheitspartnerschaft verlangte, um in ihren Reihen potenzielle Terroristen ausfindig zu machen. Die fühlten sich dann natürlich zu Unrecht beschuldigt. Ist er also der richtige Mann, um jetzt als Innenminister Gewalt auch gegen Migranten zu bekämpfen?
Ich habe jedenfalls keinen Grund in den letzten Wochen gehabt, seine Äußerungen zum Thema Rechtsextremismus zu kritisieren, dass man an der einen oder anderen Stelle weitergehen könnte. Das ist halt so. Und sicherlich gibt es auch andere Politiker, Politikerinnen, die qualifiziert
jetzt
werden.
Jetzt drücken Sie sich so diplomatisch aus, wie Sie sich als Vorsitzender
naja,
des Untersuchungsausschusses
ausdrücken. Also, dass ich als Sozialdemokrat nicht begeistert bin, dass wir einen CSU-Bundesinnenminister haben, das werden Sie mir noch zugestehen wollen. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht die Gelegenheit nutzen, ihn in die Pfanne zu hauen.
Aber er hat spät gelernt. Er ist auch genauso erschrocken durch dieses Auffliegen der Neonazis.
Also lebenslanges Lernen ist eine Eigenschaft, die man sich auch lebenslang bewahren sollte. Mein Eindruck ist aus den letzten Wochen, dass alle Parlament, Regierung und Sicherheitsbehörden sehr erschrocken waren darüber, dass es in der Tat über Jahre nicht gelungen ist, dieser Terrorzelle auf die Spur zu kommen. Ich glaube, die Betroffenheit ist echt und authentisch und das ist eine gute Grundlage auch für eine gemeinsame Aufklärungsarbeit. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Wenn der Untersuchungsausschuss des Bundestages erfolgreich arbeitet, viel Zeit bleibt Ihnen nicht bis zur nächsten Bundestagswahl 2013, ja, dann werden Sie am Ende dem Innenminister Hans-Peter Friedrich und anderen, aber auch ihm Empfehlungen geben können, wie der Kampf gegen Rechtsextremismus besser geführt werden kann. Von heutiger Sicht aus, was glauben Sie, was wird das sein, was muss das sein?
Na, zunächst mal werden wir unsere Empfehlungen im Parlament vorlegen. Es gibt eigentlich zwei Dinge, die hervorstechen bei diesem Untersuchungsausschuss. Es ist der 39. Sie sagten es vorhin, es ist aber zugleich der erste, der auf einem gemeinsamen Einsetzungsantrag aller Fraktionen im Bundestag beruht. Und es ist der erste Untersuchungsausschuss, der nicht nur Untersuchungsaufgaben gestellt bekommen hat, sondern auch die Aufgabe, am Ende Handlungsempfehlungen zu machen. Handlungsempfehlungen gegenüber dem Gesetzgeber, aber möglicherweise auch Handlungsempfehlungen, was die Veränderung der Sicherheitsarchitektur in Deutschland betrifft, in Sachen einer Optimierung der Strukturen. Wenn ich Ihnen jetzt schon sagen könnte, was am Ende der Untersuchungsausschussarbeit als Empfehlung vorgelegt wird, dann bräuchten wir den Ausschuss nicht. Also ich möchte mir erstmal ein Bild machen können, auch aufgrund eigenen Aktenstudiums, aufgrund von Zeugenbefragungen, um dann bewerten zu können, wo hat es persönliche Fehleinschätzungen gegeben in dem ganzen Prozess und wo möglicherweise auch strukturelle Defizite. Erst dann kann man seriöserweise über Konsequenzen reden.
Ihr Vater, Matthew Edati Parambil, das habe ich richtig ausgesprochen?
Ist korrekt. Ja.
Er ist leider vor 5 Jahren gestorben. Sie haben in dieser Woche gerade, konnte ich es nachlesen, gesagt, dass er Ihnen immer ein guter Ratgeber gewesen sei. Welchen Rat würde Ihr Vater Ihnen für diese Aufgabe jetzt geben?
Ich glaube, er würde das auf jeden Fall mit Interesse verfolgen, was jetzt an Arbeit vor mir steht. Ob er mir da konkrete Tipps geben würde, das wage ich eher zu bezweifeln. Aber ich glaube, er und ich wären uns völlig einig, dass das eine große Aufgabe ist, eine wichtige Aufgabe und das Thema auch eine hohe Bedeutung hat. Ich glaube, dass die Herausforderung durch Rechtsextremismus in Deutschland über Jahre hinweg unterschätzt worden ist. Ich habe auch nie nachvollziehen können, dass die Behörden Jahr für Jahr gesagt haben, es gebe keine Ansätze für Rechtsterrorismus. Die hat es sehr wohl gegeben, auch entsprechende einschlägige Verurteilungen von Neonazi-Kameradschaften und ihren Angehörigen. Also ich glaube, er wird mir viel Glück wünschen, viel Erfolg und als damaliger evangelischer Gemeindepastor wahrscheinlich auch Gottes Segen und der soll ja bekanntlich nie schaden.
Sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete und Neonazi-Experte Sebastian Edati bei HR Info im Gespräch. Mehr zum Interview und über den Untersuchungsausschuss zur Zwickauer Terrorzelle auch auf hrinforadio.de.